In der Folge 45 mit dem Ex-Profi und bis dato 102-fachen Regionalliga-Torschützen Alexander Frank spreche ich unter anderem über eine unglaublich erfolgreiche Zeit bei den Austria-Amateuren, die Frage, wie sehr der Kopf, vor allem bei Stürmer, eine Rolle spielt, den Gerechtigkeitsfanatiker Alex Frank und warum er sich auch für die jüngeren Jahrgänge in der Mannschaft einsetzt, über den Aberglauben, Rituale, Espresso und Espresso Martini. Die Fragerunde wird gleich am Anfang stattfinden. Die erste Frage von OnePiece 23. Wie war es bei der Austria zu spielen als Profi?
Ja, die Zeit bei der Austria als Profi war extrem cool. Also wie ich da eben zu den Profis gekommen bin, ist eigentlich mein großes Ziel in Erfüllung gegangen. Und das war ein Moment, von dem habe ich als Kind geträumt. Und dann gehst du in die Kabine und trainierst halt dann jeden Tag mit den Spielern, die du eigentlich im Fernsehen siehst. Also es ist dann sportlich schon sehr, sehr intensiv. Irrsinnig hohe Qualität. Alles läuft sehr professionell ab. Und der Konkurrenzkampf ist halt brutal. Du hast halt auf jeder Position 3-4 Spieler, die richtig, richtig gut sind. Und da ist es halt dann ja, richtig schwer als junger Spieler dich zu etablieren, beziehungsweise dann auch einmal eine Chance zu bekommen. Es war auch so, dass du merkst halt bei der Austria schon, dass du halt bei einem der größten Vereine in Österreich bist und dass da schon ein gewisser Druck ist. Ich habe da Zeiten auch erlebt, wo es nicht so gelaufen ist und da merkst du halt schon, dass viele die Medien schreiben, dass da einfach, ja, ein bisschen mehr Anspannung wahrscheinlich ist als bei anderen Vereinen. Und wenn ich so das die Zeit zusammenfasse, würde ich sagen, dass ich extrem privilegiert war, das zu erleben und extrem stolz war, Profi bei der Austria sein zu dürfen und auch dort eigentlich Bundesliga-Einsätze gehabt zu haben. Also war wirklich, wirklich richtig cool.
Die zweite Frage von Domschi Anderlein 17. In welchem Verhältnis stehen Glück, Wille, Können und Talent in Bezug auf eine Profikarriere?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, dass du alle drei Aspekte brauchst und dass jeder Einzelne eine wichtige Rolle spielt. Talent ist wie eine Art Grundstein, also ohne ein gewisses Talent wirst du gar nicht die Möglichkeit haben, Profi zu werden. Danach zählt aber vor allem der Wille, also wie sehr bist du bereit, täglich hart zu arbeiten, immer wieder Rückschläge wegzustecken. Also da ist dann, glaube ich, schon dieser Wille enorm wichtig. Und was vielleicht manchmal unterschätzt wird, ist dann dieses Quäntchen Glück, dass du dann im Moment verletzungsfrei bleibst, dass vielleicht der Trainer genau dann auf dich setzt oder in dir was sieht und dir überhaupt eine Chance gibt. Also das ist alles, das sind Dinge, die man nicht planen kann. Und im Endeffekt ist es wahrscheinlich eine Mischung aus den drei Faktoren.
Die heutige Folge ist eine kleine Premiere gewesen. Das erste Mal per Zoom-Call, weil es leider nicht anders möglich war diesmal. Ich hoffe, die Qualität leidet nicht zu sehr darunter. Viel Spaß beim Reinhören. Somit herzlich willkommen zur 45. Folge von Korbals Podcast, die Drittliga-Akustik. Heute mit Alexander Frank, Spitzname Frankie, zurzeit Stürmer bei Sport Union Mauer. Danke dir fürs Zeitnehmen.
So, danke für die Einladung.
Frankie, was verbindest du mit einem Zoom-Call? Also ich habe eigentlich nur negative Erinnerungen.
Ich eigentlich auch. Es ist so klassisch Corona-Zeit, irgendwie mit Leuten in Verbindung treten. Und damals in Corona-Zeiten haben wir oft Zoom-Trainings gehabt. Also ja, ich eigentlich auch nichts Gutes.
Frankie, erzähl den Zuhörern ein bisschen was über deine Kindheit.
Du, ich bin im 22. aufgewachsen, dort in der Nähe vom Hirstädtner Badeteich. Und auch in Kaisermühlen dann zur Schule gegangen. Und dann eigentlich durch, weil mein Bruder schon bei Stadlaug gespielt hat, habe ich halt dann dort zum Fußballspielen begonnen. Und dann auch, dann wie die Unterstufe gekommen ist, bin ich dann in die Bolgerstraße in die Schule gegangen. Und ja, das war so meine Kindheit.
Das heißt, du warst in der Austria-Schule?
Genau, ja. Also mein erster Kontakt schon mit 11 war mit der Austria. Und war eine wirklich lustige und schöne Zeit.
Dein erster Verein aber war der FC Stadlau. Lustig eigentlich, weil ich habe damals angefangen zum Kicken bei Stadlau. Da hat es noch keinen Spielerpass gegeben. Da war dein Vater aber schon auch im Kurs bei Stadlau. War ja im Vorstand tätig, soweit ich weiß.
Genau. Ich glaube, er war dann eine Zeit lang, genau, also von die Zeitabschnitte weiß ich nicht, war gleich so Nachwuchsleiter und dann auch bei der Kampfmannschaft ein bisschen involviert. Ja, so bin ich dann eigentlich auch durch meinen Bruder und der dort gespielt hat, weil mein Vater halt, glaube ich, am Anfang Trainer war und dann eben dann Nachwuchsleiter, bin halt ich dann zu Stadlau gekommen und damals, glaube ich, Stadlau einen richtig guten Nachwuchs immer gehabt.
Am 1.7.2008 hat dich der Papa dann wahrscheinlich angemeldet. Dann hast du da im Nachwuchs gespielt. 2008 warst du, boah, gute Frage, warst du 14?
Genau.
Und wo hast du davor Fußball gespielt?
Du eigentlich immer bei Stadlau. Also ich habe damit, weiß nicht, mit 5, 6 begonnen. Meine, das Lustige war ja, mich hat es eigentlich nie so richtig interessiert. Mein Bruder hat gespielt, ich war immer am Fußballplatz, aber Fußball nie so richtig. Bis ich dann auf einmal zu meinen Eltern gegangen bin mit 6. Ich mag jetzt zum Trainieren anfangen im Sommer, weil in Stadlau war ja noch das Bad und wir waren immer baden dann in die Sommerferien dort und dann
Das
habe ich
gibt's
gesehen, dass
jetzt
da
leider nimmer mehr, weil das war
gibt's
überragend
nimmer.
damals. Ja.
Ja, das war wirklich richtig schön und da habe ich gesehen, dass auf einmal Kinder trainieren und habe dann gesagt, na, ich mag auch anfangen und so bin ich eigentlich dann zum Fußball gekommen.
Was verbindest du mit dem Fußball? Was hat dir der Fußball bis heute gegeben?
Boah, extrem viel. Ich glaube mal unglaubliche Menschen, die man kennenlernt. Das, glaube ich, wird sich auch nie ändern, die Leidenschaft und den Spaß. Ich glaube, das spielen wir, wegen dem spielen wir eigentlich noch, weil es unglaublich Spaß macht. Und ja, ich glaube, Fußball gibt einem noch so viel mehr. Du lernst diszipliniert zum sein, du lernst zielstrebig zum sein, auch ein bisschen ehrgeizig zum sein. Und ich glaube, das sind Tugenden, die du dann in deiner Kindheit dann erlernst und eigentlich dein ganzes Leben dann mitnimmst.
Wann hast du gemerkt, dass du ein Vollblutstürmer bist oder werden könntest?
Ja, lustigerweise schon seit klein auf. Also, nicht, du beginnst ja mit ganz klein, irgendwie stellen sich alle aufs Feld, rennen hier halt den Ball nach. Und ich war aber immer einer, der halt eher vorne gestanden ist. Also, das hinten hat mich eigentlich nie interessiert. Es war dann so, dass, glaube ich, es müsste dann so in der U9, U10 hat es einen Trainer gegeben, der irgendwie einen Verteidiger in mir gesehen hat. Und da habe ich dann glaube ich, ein halbes Jahr Verteidiger gespielt, bis ich dann eigentlich zu meinem Papa gegangen bin und hat gesagt, eigentlich macht mir Fußball da hinten keinen Spaß. Und ja, dann mit dem Trainer geredet, es macht mir keinen Spaß. Entweder ich kann wieder vorne spielen, oder ja, ich suche mal was anderes. Also so war es eigentlich immer, wenn ich irgendwo spiele, stelle ich mich vorne hin und mag ein Tor schießen. Also das war von klein auf so und glaube ich, hat sich bis heute nicht geändert.
Auch wenn du in hier Städten aufgewachsen bist, wo es eigentlich ja, damals vor allem viel grün war, bist du vielleicht auch im Käfig irgendwo gewesen, weil der Volkan Tüzgün, will ich meinen, ist auch in hier Städten aufgewachsen und hat gesagt, er hat auch einen Käfig gefunden, ja, wo er spielen konnte.
Ja, war noch, also dadurch, dass ich, mein Bruder 7 Jahre älter ist und ich so ein bisschen das kleine Anhängsel war, ist, wenn er im Park gegangen war, bin ich mitgegangen. Und so, glaube ich, war ich auch noch einer, der ein bisschen das Kicken auch im Park kennengelernt hat. Ich meine, ich bin jetzt nicht der übergroße Techniker, aber ein Ball stoppen kann ich immer noch.
Den Ball kannst du stoppen, auf alle Fälle. Umsonst hat man nicht über 100 Tore in der Regionalliga, aber da werden wir später nochmal ja, zu sprechen kommen. 2009 bist dann schlussendlich nochmal mit der Austria in Verbindung gekommen, neben der Schule damals. Da bist du nämlich in die Akademie gewechselt, so wie in Austria. Was sind so deine Erinnerungen an die Akademie?
Ich war immer in der Bolgerstraße und dann war es eigentlich immer so, ich habe mich nicht so schlecht angestellt und die Austria wollte mich eigentlich immer. Ich wollte eigentlich nicht wechseln und bin dann eh, wie es dann zu dem Zwiespalt kommt mit 14, was macht man? Geht man in die Akademie oder geht man dann, versucht man halt den Weg weiter bei Stadlau? Ich habe mich dann entschieden, eigentlich für die Austria, da war es keine richtige Entscheidung. Also für mich war es klar, dass ich das mache. Und die Akademiezeit war irrsinnig schön. Ich meine, ich war da gerade in dem Jahr, wo die Frank Stronach Akademie in der U15 zugemacht hat.
Wollte gerade
Also da
sagen,
war
also
es
du
noch
warst
ein
nie mehr
Jahr.
in Hollabrunn.
Nein, ich war nie mehr. Es hat noch die U15 gegeben. Also ich habe dann noch diese Wien-Meisterschaft gespielt, also die normale WFV-Liga gespielt in der U15. Und damals hat es noch ein Jahr die Frank Stronach Akademie gegeben. Und dann im nächsten Jahr ist dann eben die Frank-Stronach-Akademie geschlossen worden und dann ist dieses BNZ halt dann wirklich zur Wiener Austria, also nach Wien kommen. Und das Lustige war aber, dadurch, dass das ja zwei Vereine war und In dem Jahrgang, wo ich war, also 94, war der Sabitzer und also der Sabitzer und der Friesenbichler in der Akademie. Und es war so, dass, glaube ich, im Winter dann der Sabitzer zu Admira gegangen ist und aufgrund von Verletzungspech die Stronach eigentlich einen Stürmer braucht hat. Und die hat damals um einen Meister gespielt im BNZ. Und so habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Spiele eigentlich noch in der Stronach Akademie gemacht und war eigentlich so im letzten Jahr von der Stronach Akademie mit dabei und bin dann dort sogar Meister geworden.
An welche Spieler in der Akademie kannst du dich ja, besonders erinnern? Vielleicht Spieler, die heute ganz groß rausgekommen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Dominik Fietz reden, der hat ja auch mit dir in der Amateurmannschaft dann zusammengespielt.
Ja, also in der Akademie habe ich schon ein paar gehabt, also zum Beispiel der Daniel Bachmann, Nationalteam-Torhüter, Philipp Wehner, jetzt auch im Nationalteam, Akademie, dann der Dacan Serbest, mit mir gespielt, der Bernhard Luxbacher, jetzt bei der Vienna, glaube ich, Kapitän, also haben einige, Sascha Horvath,
Hat
geht
schon
an
einige
mich vor.
Gassen gegeben in der Truppe. Ja.
Ja, war lustig, ja, also.
Kannst du noch erinnern, ein paar Tormänner, außer Bachmann, den du gerade erwähnt hast.
Gute Frage.
Ein Spieler, der in der Regionalliga Ost auch ja, im Tor steht. Beim Wiener Sportclub ist er zu Hause aktuell.
Der Brügge.
Der Brügge, der hat mir eine Sprachnachricht über dich
Genau,
geschickt, die spielen wir jetzt ab.
ja.
Servus Corwin, servus Frankie. Corwin, du hast mich ja gebeten, ein paar Worte über den Frankie zu sagen. Und klar, da sage ich gern was dazu. Wir haben ja gemeinsam bei der Austria gespielt. Damals hat man schon gesehen, welche Qualität der Frankie hat. Er hat immer genau gewusst, wo er stehen muss, was als Stürmer natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber nicht nur das, sondern er hat auch sehr viel fürs Spiel gemacht, hat die Bälle super gehalten, war immer anspielbar, hat Räume geschaffen für die Mannschaft. Ja, man hat sich einfach auf ihn verlassen können. Leider hat es für nicht mehr Bundesliga-Einsätze gereicht, wo ich glaube, ich sagen muss, dass trotzdem mehr möglich gewesen wäre mit seiner Qualität. Aber ja, egal wo er dann gespielt hat, er hat trotzdem seine Tore gemacht und beweist halt auch seine Qualität. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Podcast. Liebe Grüße, Brügge.
Ja, schön, schön, schön. Wir haben ja nicht nur bei der Austria gespielt, wir haben ja auch bei den Ebersdorf auch zusammengespielt.
Stimmt.
Und na, schön zu hören, ja, immer auch ein richtig guter Tormann. Hat leider auch ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, beim Brögi wäre auch, glaube ich, was drin gewesen.
Körperliche Veranlagungen hat auf alle Fälle, wie ein richtiger Handschuh.
Genau, ja, er ist ein richtiger Handschuh.
Ja, ich glaube, wir springen dann gleich einmal in die Amateurzeit. Das war ja eine unfassbare Zeit bei der Austria-Amateure für dich. Ich glaube, da hat es ja ausschließlich Hochs gegeben. Bis auf ein paar Verletzungen. Kleinigkeiten.
Stimmt, ja. Ich bin damals mit, ich glaube, 17 zu den Amateuren gekommen und ich kann mich erinnern, wie ich damals raufgekommen bin, war irrsinnige Qualität und Dichte vom Kader. Und eigentlich, wenn du von der U18 raufgekommen bist, hat so geheißen, naja, wenn du von unten raufkommst, brauchst du mal ein halbes Jahr, ja, dass dich einmal an den Erwachsenenfußball ein bisschen gewöhnst. Und ich habe Glück gehabt, Ivo Vasic damals Trainer, ist der auch ein Stürmer. Er dürfte dann irgendwas, glaube ich, hat er ihn mir gesehen oder hat ihm taugt. Und er hat mich relativ schnell eigentlich in Kader, also sagen wir mal, ich war bei dem Match im Kader und habe mich dann auch relativ schnell spielen lassen. Und natürlich, wenn du einen Stürmer als Trainer hast, der versteht gewisse Sachen ein bisschen besser als andere. Und so habe ich eigentlich einen relativ leichten Übergang gehabt. Und dann relativ schnell der Herbert Gager übernommen und da habe ich ein bisschen eine schwere Zeit gehabt. Sind damals auch viele Spieler von der Kampfmannschaft runtergekommen, da habe ich glaube ich so ein halbes Jahr, Jahr wenig gespielt. Also ich würde sagen, das ist eigentlich so die einzige Zeit, wo ich ein bisschen eine schwerere Zeit gehabt habe, aber sonst ja, war die Amateurzeit wirklich erfolgreich, richtig cool. Ich habe mit Mitspielern richtig Glück gehabt, die waren immer richtig geile Truppen und dann eigentlich ein bisschen gekrönt, das Ganze, wie wir dann aufgestiegen sind. Also die Saison werde ich nie vergessen. Wir haben Davis Cup gegen Rapid, wo die Akademie fast ausverkauft war, oder dann die letzten Spiele, da war so ein Entscheidungsspiel gegen Karabakh damals. Da wollten Leute in die Akademie kommen und die haben es abgewiesen, weil kein Platz mehr war. Und ich glaube, das kann ich mich nicht erinnern, dass das jemals vorher bei der Austria Amateure gegeben hat. Normalerweise kommen da 100 Zuschauer und da sind halt die Eltern und ja, ein paar Freunde dabei. Und dass da ein volles Haus ist, richtig cool.
Ja, 2014, 2015, wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du sogar Torschützenkönig geworden in der Regionalliga Ost.
Genau, ja. Zwei Bisschen davor, ja, genau.
Und in dem Jahr hast du, glaube ich, auch dein Bundesliga-Debüt feiern dürfen. Und zwar genau am 21.03.2015 ein Heimspiel gegen Ried. Niederlage, du hast 12 Minuten gespielt. Summa summarum, glaube ich, waren es 8 Einsätze in der Bundesliga. Die ist leider kein Tor gelungen. Aber warum waren sie dann wirklich nur die 8 Einsätze?
Ja, ich bin reingerutscht in eigentlich in eine Austria-Zeit, wo die Qualität richtig hoch war.
Zwei Jahre nach der
Und das war
Meistermannschaft.
eigentlich noch die Zeit, wo die Austria eigentlich auch finanziell relativ gut aufgestellt war und du als Junge eigentlich nur so als, ja, sagen wir mal, es haben immer wieder Leute eine Chance gekriegt oder Spieler. Du warst aber eher,
Aber
ja,
war
sagen wir mal, der 25. oder 26. gefühlt. Aber dann ein Glück gehabt, dass ich mein Bundesliga-Debüt geben habe dürfen in einem Heimspiel, was richtig cool war. Also da damals im Horststadion auf zum Laufen. Und das Witzige war ja, ich habe mein Bundesliga-Debüt gegeben und das war das letzte Spiel von Gerald Baumgartner als Trainer. Danach haben sie ihn rausgehauen. Und Dani Ogges hat dann übernommen. Und wo ich dann eine Woche drauf mein Stammdebüt gegeben habe gegen Red Bull Salzburg in Salzburg. Ja, war richtig cool und ich glaube, ich habe die meisten Einsätze, glaube ich, in dem Jahr gehabt. Es war dann nur so, dass dann im Sommer dann übernommen hat der Thorsten Fink und die Austria dann richtig investiert hat. Also ich glaube, es sind dann kommen mit Larry Kayode, der Zulechner, Friesenbichler, der Gorgon vorne. Also ich glaube, es hat vier, fünf Stürmer gegeben, die richtig Qualität gehabt haben und ich war dann halt der Sechste oder Siebte. Und ich glaube, da ist es dann halt als junger Spieler richtig schwer, dass du irgendwie Fuß fasst oder dass du dich da ein bisschen in der Kampfmannschaft etablierst.
Aus dem Grund nehme ich an, haben sie dann auch verliehen zum FAC in die zweite Liga. Damals habe ich dich extrem verfolgt. Alex Frank war in der Regionalliga schon eine Hausnummer, weil wo du in der Regionalliga warst, habe ich gerade so debütiert, 2016 war das. Und da bist du gerade von FAC wieder zurückgekommen zu Austria. Was mir aber schon aufgefallen ist, so richtig funktioniert damals in diese, ja, sagen wir zwischen 2014 und 2020, hast fast nur bei der Austria Amateure. Ist das dann auch ein bisschen eine psychische Geschichte? Du gehst von der Austria zur FAC, ja, spielst 27 Spiele, machst ein paar Tore, aber es ist nicht viel, kommst zurück und schlagst wieder ein wie eine Granate.
Ja, es war eigentlich nicht geplant, dass ich gehe, also dass ich verliehen werde. Also ich wollte eigentlich nicht, nur ich habe gesehen, dass ich wieder ein Jahr Regionalliga, ja, wäre halt gut und schön gewesen, aber ich wollte halt den nächsten Schritt machen und bei der Austria war die Tür eigentlich zu. Mit fünf, sechs Stürmer habe ich halt keine Perspektive gesehen und dann ist das eben mit FAC gekommen. Es war dann leider Pech, dass wir richtig unerfolgreich waren. Ich glaube, 6, 7, 8 Spiele hintereinander verloren. Ich als junger Spieler halt hinkommen. Ich glaube, damals eigentlich eine richtig schlechte Mannschaft für die Liga gehabt, muss man leider so sagen.
War die
Und
Zeit mit Oliver
natürlich,
Mohr bei FAC?
ja, aber der war damals verletzt.
Dann hat er es mir schon erzählt,
Patrick Haas war damals, genau.
dass damals jetzt nicht so die schlagkräftige Truppen habt es gerne gehabt. Das hat er mir schon erzählt.
Ja, genau, ja, also das war richtig schwer. Dann irgendwie habe ich mich auch nicht wohlgefühlt. Ich bin ein Spieler, der sich extrem wohlfühlen muss, dann bin ich gut. Und ich habe gemerkt von Anfang an irgendwie, na, es passt eigentlich nicht ganz. Und dann war es auch so, ich glaube damals unter Peter Backholz Trainer gewesen und der dann, glaube ich, relativ schnell oder nach ein paar Partien haben sie ihn dann auch rausgehauen. Dann hat der Tommy Vogel übernommen. Aber für mich war es eigentlich relativ klar, dass ich wieder zur Austria zurückgehe. Ich habe damals in Andi Ogres angerufen und habe gesagt, du Andi, bitte hol mich da raus.
Okay.
Ich mag wieder zurückkommen. Und ja, deshalb glaube ich, hat es eigentlich von vorn bis hinten nicht ganz passt, weil ich mich eigentlich nicht wohlgefühlt habe.
Wie sehr spielt jetzt tatsächlich die Psyche bei dir mit? Weil du hast ja gerade selber gesagt, du musst dich wohlfühlen. Nur dann, glaube ich, kannst du auch ja, an dein Leistungsmaximum kommen. Das heißt, wie sehr
Ja,
hat da damals der Kopf schon mitgespielt? Weil du bist tatsächlich zurückgekommen vom FAC und es hat eigentlich, du hast da weitergemacht, du hast damals aufgehört bei der Austria.
Ja, stimmt. Ich glaube, die Psyche spielt extrem eine Rolle bei mir. Ich glaube, dass das allgemein ein bisschen die Stürmer sind, die so ein bisschen sensibel sind für solche Sachen. Und ja, ich glaube, dass ich mit der ganzen Situation eigentlich nie ri mich richtig angefreundet habe, mich nicht wohl gefühlt. Dann der Misserfolg, wenn du, ich glaube, 7 oder 8 Spiele, ich glaube, wir haben damals sogar einen Rekord aufgestellt für die meisten Niederlagen in der Serie. Dann spiele einfach alles hin, du kommst ungern zum Training, dir macht es eigentlich keinen Spaß. Und das ist so eine Abwärtsspirale, die dann richtig, richtig schwer ist. Und dann war es so, ich bin dann zurückgekommen zu Austria und dann war es eigentlich so, ich bin in meiner alten Heimat eigentlich, also ich bin in meiner Heimat wieder, ich war ja nur ausgehen. Und es war so, die Beine waren auf einmal leichter. Ich habe einmal ein bisschen schneller rennen können und bin auch wieder gern zum Training gegangen und. Also es, ja, ich glaube, die Psyche bei jedem Fußballer spielt eine irrsinnig wichtige Rolle.
Wird schon stimmen, dass wahrscheinlich bei den Stürmern noch einmal ein Tick mehr ist, weil ich werde ja nur gemessen, die Tore. Bei euch gibt es keine, ich habe gut gespielt, ich habe eh brav gespielt. Wenn es nicht offen warst, dann war es zu wenig.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
Wie ist dann dein Karriereweg weitergegangen?
Ja, ich bin dann wieder zurückgekommen und habe dann, glaube ich, eh richtig gut gespielt und bin dann eigentlich, habe ich dann so ein bisschen in der Kampfmannschaft noch mittrainiert, aber damals Thorsten Fink, richtig erfolgreiche Zeit bei der Austria, bei der Kampfmannschaft und es hat keine Chance gegeben, dass man da irgendwie reinschnuppert, habe dann bei die Amateure gespielt und dann war der Punkt, wo eigentlich mein Vertrag dann ausgelaufen ist. Und dann ist aber die Austria zu mir gekommen und hat gesagt, dass eben damals der Andi Ogris, dass sie unbedingt aufsteigen wollen in die zweite Liga. Da war gerade die Ligareform und dass die Amateurteams wieder aufsteigen dürfen. Und da haben sie halt eben gesagt, dass sie eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen wollen und eigentlich zusammenhalten wollen. Und ich war ja damals schon älter. Ich glaube, wenn du bei die Austria Amateure mit 23, 24 spielst, ist eher untypisch. Und damals war es aber so, eben mit dem Zielaufstieg habe ich halt auch ein bisschen eine Perspektive gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn das klappt, spiele ich zweite Liga. Und kann dann in der zweiten Liga, wenn es ein paar Tore machst, geht es halt auch wieder schnell. Und habe dann gesagt, ja, richtig cool. Bin dann geblieben und wir sind dann auch aufgestiegen. Also wie gesagt, das war einer der leibendsten Saisonen in meiner Karriere. Und ich habe aber dann Pech gehabt. Ist genau am Schluss von der Saison, ist bei der Austria in der Kampfmannschaft nicht ganz gut gelaufen. Bei uns extrem gut, bei den Amateuren. Und ich war dann ein paar Mal dabei, bei der Kampfmannschaft und habe aber dann, haben Adduktorenschmerzen bei mir begonnen. Ziemlich stark. Und wenn du aber die Chance hast, dass du bei der Kampfmannschaft dabei bist, sagst nicht nein, du bist verletzt, sondern dann habe ich halt geschaut, Freitag durchbeißen, irgendwie das Regionalliga-Match und am Samstag, Sonntag habe ich halt die Chance gehabt, dass ich in der Bundesliga dann noch einmal dabei bin und habe da durchbissen und leider dann eine Schambeinentzündung gehabt. Und es war dann am Ende von der Saison, das habe ich dann in die, eigentlich dann, wie wir dann aufgestiegen sind, in die zweite Liga in die Saison mitgenommen und bin eigentlich dann ein halbes Jahr ausgefallen, genau zum ungünstigsten Zeitpunkt eigentlich. Und ich glaube dann eh dann das halbe Jahr später
Dann kam irgendwann Ebrechtsdorf.
war ich dann zwar fit, dann genau, dann ist mein Vertrag ausgelaufen, ich eigentlich nicht zu 100% fit kommen oder wieder zurückkommen. Und dann bin ich eben zu Ebrechtsdorf gegangen und war eigentlich eine richtig coole Mannschaft, coole Zeit, cooler Verein. Und dann ist Corona gekommen. Genau nach 7 Monaten war dann ein Abbruch. Und es war dann eigentlich schon so davor, dass ich immer wieder so ein bisschen mit dem Schambein ein bisschen Rückfälle gehabt habe. Nicht zu 100% fit war, da in der Ebrechtsdorf-Zeit, also am Anfang schon, dann in der Mitte nicht ganz. Und daneben war der Corona-Abbruch. Und dann ist Ebrechtsdorf freiwillig abgestiegen. Ich glaube, in die zweite Landesliga war das damals oder sogar in die Gebietsliga. Und eigentlich habe ich gesagt, naja, ich mag in der Regionalliga bleiben und bin dann zum Stripfing gegangen.
Zu der Corona-Zeit nochmal zurück. Du gehst zu Ebrechtsdorf im Sommer 2019 und hast davor eigentlich oder Wochen davor mit der Kampfmannschaft gerade mittrainiert bei der Austria und gehst dann zurück in eine Regionalligamannschaft, eigentlich 2 Ligen weiter runter. Hat es irgendwann bei dir mal einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, okay, ich scheiß drauf, ich höre auf?
Na, also aufhören war eigentlich nie ein Thema. Fußball war immer so ein Teil meines Lebens und ich habe es mir nicht vorstellen können, dass ich aufhöre. Es war aber schon so, es war dann irgendwie so der Cut für mich jetzt, dieses Profileben oder dieses der
Ja, das
Ziel,
war
Profi zu sein.
ja, das war gemeint
Genau.
damit.
Genau, das war eigentlich mit der Entscheidung, habe ich gewusst, dass das vorbei ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kann aber trotzdem noch in der Regionalliga spielen bei einem damals, also Verein, der immer unter die Top 4, 5 war. Ich glaube, im Vorjahr war es sogar Meister. Und da habe ich mir gedacht, naja, gehe ich halt zur Ebersdorf Regionalliga, kann dort spielen, richtig gute Mannschaft und mache halt dort Tore. Und ja, deshalb. Man war so ein bisschen ein Bruch im Profifußball, aber trotzdem im Nachhinein bereue ich es nicht, dass ich es gemacht habe.
Zu Ebrechtsdorf warst du eigentlich nur verliehen und der Austria wieder eigentlich, du warst immer, ja, der Stammverein war die Austria. Und dann gleich warst du alt genug, dass dich dann ja Stripfing holen konnte, ohne dass du Austria gehörst. Du warst dein eigener Spieler, denke ich. 2020 muss das gewesen sein. Wie war die Zeit in Stripfing für dich persönlich?
Boah, ich glaube, richtig schwer. Das waren so, wenn ich so zusammenfasse, SVC und Stripfing waren eigentlich die Zeiten, wo es mir gar nicht gefallen hat. Also Stripfing war auch so, ich meine, es ist damals gekommen, also Angebot des Stripfing war damals auch so eine Mannschaft, die ein, zwei Jahre, glaube ich, in der Regionalliga war und
Mit Sicherheit ein lukratives Angebot gewesen.
ja, schon. Und auch mit einer richtig guten Mannschaft und die Mannschaft an sich auch richtig leibende Charaktere, aber irgendwie, ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, auch, ich weiß nicht, der ganze Verein, wenn du dorthin kommen bist, das war, ist einfach so ein komisches Gefühl gewesen. Also fährst du ins Nix, dann hast halt den Platz dort stehen, richtig alt alles und die Fahrerei auch da über die
Aber Frankie, das
Landstraßen.
hast du im Vorhinein gewusst.
Das stimmt, aber es war dann nicht so einfach. Es war nicht so einfach. Es war halt der Corona-Abbruch. Und dann eben mit der Entscheidung, dass das Ebrechtsdorf in die Gebietsliga geht,
Hast du einen
war es
Verein braucht
dann,
oder gewollt in der Regionalliga aus?
genau, ich wollte in der Regionalliga bleiben. Und da war es dann auch nicht so, ich habe ein bisschen, ja, das ein oder andere Problem auch noch mit Schamhein gehabt. Und dann war es halt nicht so, dass die Vereine gerade Schlange gestanden sind. Und natürlich, auch wenn es halt im Vorhinein vielleicht nicht ganz schön dort ist, es kann trotzdem ja die Zeit dann leibend sein.
Absolut,
Und
ja.
genau, ja, und das weiß man halt erst im Nachhinein oft. Und ja, also oft schwierige Zeiten lernt man persönlich ein bisschen mehr dazu als vielleicht fußballerisch oder es sind halt nicht immer die schönsten Zeiten, wo man halt dann auch was mitnehmen kann. Ich würde jetzt Stripfing da eher so einstufen, dass eine Zeit war, wo ich ein bisschen was über mich gelernt habe oder allgemein. Aber es war sicher sportlich, ja, wenn ich sogar wertlos sagen.
Du musst dann irgendwann einmal anfangen zum Arbeiten. Du warst ja dann, ich meine, wahrscheinlich warst du als Profi angemeldet bei Stripfing, kann ich mir gut vorstellen. Aber du wirst ja auch älter, vielleicht hast Freundin oder eine eigene Wohnung zum Zahlen, wirst vielleicht einen höheren Lebensstandard haben. Dann wird wahrscheinlich ja, eine Hocken notwendig sein. Wann hast du denn so wirklich angefangen zum Arbeiten nebenbei?
Es war dann eigentlich eh, wie ich dann zu Ebrechtsdorf gegangen bin oder das Ganze mit der Corona-Pandemie war, war es für mich eigentlich eh klar, dass der Profifußball eigentlich aufhört und ich dann eigentlich schon auf Arbeitssuche war oder dass ich mir halt überlegt habe, dass ich was mache, dann ist genau Corona gekommen. Wahrscheinlich nicht gerade die beste Phase, um Arbeit zu suchen, mit Lockdown und sonstigen. Und
Dafür jetzt nachher Kellner werden können.
stimmt, ja, stimmt, das wäre lukrativ gewesen, na, oder? Für mich war es dann eigentlich eh klar, dass ich dann, da wo ich jetzt arbeite und dann eben, bis ich dann beginnen habe können, hat sich dann bis im Jänner dann 21, hat sich so ein bisschen zart, eben wegen Lockdown und bis dann wirklich beginnen kannst. Aber für mich war es eigentlich schon mit dem Schritt zu Ebrechtsdorf klar, dass ich dann mal Arbeit suche und ein bisschen ins Berufsleben eintrete.
Apropos Arbeit, apropos Arbeitskollegen, Christian Fitzbauer hat mir verraten, du bist ein Gerechtigkeitsfanatiker und es kann hier und da auch einmal zu Differenzen kommen, weil Gerechtigkeit steht schon bei dir ganz weit oben.
Ja, extrem. Ich finde, das sind nicht Ungerechtigkeiten, das geht mir wirklich auf die Nerven. Und ich muss aber dazu sagen, das ist aber auch in einer Mannschaft. Ich habe Spieler
Wir reden jetzt gar
mitbekommen,
nicht,
oder
wir reden ja gar nicht jetzt nur von der Arbeit. Ich gehe davon aus, dass das in jeder Lebenslage so ist.
Ja, klar. Und auch in der Mannschaft. Also ich bin auch immer ein Spieler, der versucht, auf junge Spieler ein bisschen zu schauen, dass denen, also dass man zu denen auch fair ist. Weil ich es ein bisschen anders auch erlebt habe. In Mannschaften gibt es ja immer Junge und ja, dass die vielleicht nicht immer super behandelt werden, ist auch klar. Oder ja, passiert halt oft. Und ich bin da ein bisschen ein Gegner davon, weil ich denke mal, wie ich jung war, war es nicht leibend manchmal. Und da muss ich sagen, da war ein bisschen ein Vorbild für mich, der Robert Almer. Der war damals bei der Austria und der war auch oft, glaube ich, zweiter, dritter Tormann in seinem Leben und hat halt vielleicht die Seite gesehen, dass wenn du halt nicht immer am Spielfeld stehst, dass du trotzdem aber gut behandelt werden willst. Und der hat extrem den Jungen das Gefühl gegeben, habe ich da, also für mich jetzt. Und da habe ich mal ein bisschen was abgeschaut und habe mir gedacht, ja, dass diese Gerechtigkeit, dieses Fairness zu den Jungen, dass ich das ein bisschen übernehmen will von ihm. Und ja, weil ich auch vom Charakter ein bisschen so bin, schaue ich halt, dass jeder eigentlich fair behandelt wird oder gleich behandelt wird. Ja.
Er hat auch gemeint, du trinkst sehr gerne einen Kaffee, sowohl mit als auch ohne Alkohol. Espresso Martini ist da ganz, ganz weit oben bei dir. Aber er hat gesagt, wenn du einen zweiten trinkst, gehst du vielleicht ohne Schuhe haben. Und jetzt wäre
Ja,
eine
also.
Frage an dich: Wann und wo habt ihr gemeinsam so viel Martinis gesoffen? Oder? Das ist ja nicht in Ordnung.
Na, also das passiert ja alles dann am Abend oder am späten Nachmittag, dass man sich vielleicht einmal kulinarisch ausprobiert.
Im O-Club.
Und zum Beispiel, na, wir sind eigentlich am Gusto am Espresso Martini kommen. Also ich bin ja Kaffeeliebhaber, also ich liebe Kaffee. Und irgendwie sind wir dann, ist er dann einen Tag gekommen und hat gesagt, ja, im Austria VIP Club hat er einen super Espresso Martini getrunken. Ja, müssen wir auch einmal einen trinken. Und eigentlich sind wir so oft dann auf Espresso Martini gekommen.
Komm wieder zurück zum Sporting, Frankie. Wie viel da bist du in der ewigen Torschützenliste in der Regionalliga Ost?
Boah, ich habe es mir mal angeschaut. Ich müsste jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon unter die Top 5 bin. Ich glaube so ungefähr.
Du hast heuer meinen sehr, sehr guten Freund Sertan Güneş überholt. Muss ich dir gleich schimpfen.
Okay.
100 Tore gehabt, du hast es 102. Bist ein Tor hinterm Patrick Hinzl und zwei Tore hinterm Hannes Mazi. Am Osman Boskurt und Christoph Knaller fehlen noch circa 20, 25 Tore. Wie lange hast du noch vor, in der Liga zu spielen?
Bis ich dir eingeholt habe. Na, Spaß beiseite. Du, solange es mir körperlich so geht, wie es mir jetzt gerade geht, könnte ich auch mir vorstellen, dass ich noch länger spiele. Ich war aber immer ein Spieler, der gesagt hat, eigentlich die Liga ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich mag eher beim Verein sein, die ein bisschen was vorhat oder ein bisschen Ambitionen hat und vielleicht einmal aufsteigen will oder sonstiges. Aber ich habe jetzt die Saison gemerkt, dass die Regionalliga, man, es war schon früher auch immer so, dass man es taugt hat und eigentlich habe ich wieder die Liebe zur Regionalliga gefunden. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich noch länger in der Regionalliga bin.
Wenn du noch länger in der Regionalliga bist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass du noch 25 Tore schießt. Das ist jetzt nicht unmöglich.
Ja,
Wie ist das auch ein bisschen
es ist nicht
Ansporn,
unmöglich,
so ein
ja.
bisschen Ansporn für dich, dass du sagst, okay, ja, das kann ich mal als Ziel nehmen, das ist jetzt nicht unrealistisch, das will ich erreichen.
Eigentlich schon, es ist ein Ansporn und ein bisschen ein Ziel. Weiß nicht, ich glaube, wenn man Tore als Stürmer erzwingen will, ist es nie gut. Ich glaube, Tore muss man, oder so, Tore muss man eigentlich ein bisschen auf sich auch zukommen lassen, die kommen. Und es ist jetzt nie so ein aktives Ziel, dass ich jetzt mit der Strichliste da sitze und nach jedem Tor ist eins weniger. Aber ja, wenn es passiert, wäre es richtig cool.
Nach Striepfing kam Sport Union Mauer. Du hast nicht nur in der Regionalliga viel getroffen, du hast ja auch in der Wiener Stadtliga einige Tore geschossen. Und ihr seid schlussendlich vorletztes Jahr aufgestiegen in die Regionalliga Ost. Was waren das für Stadtliga-Saison?
Also wie ich hingegangen bin, ich glaube, das müsste gewesen sein nach Striepfing, ich meine, irgendwie so 22, also eben, war nicht so ungefähr. Und damals ist Donaufeld Meister geworden. Und eigentlich Union Mauer Erster gewesen, ich komme hin, alle sich dachten, naja, wird reichen. Und dann, glaube ich, waren wir abgeschlagen, ich glaube, 15 Punkte hinter Donaufeld in einer Halbsaison. Und dann die Saison drauf waren wir eigentlich der Titelkandidat Nummer 1. Und sind dann auch gescheitert am VVC mit, glaube ich, einem Punkt Unterschied. Ich glaube, da war es bis am letzten Spieltag eigentlich eng. Und dann ist eben die Saison gekommen, wo wir es dann endlich geschafft haben. Und du hast halt gemerkt, im Verein steht jeder irgendwie hinter dem Ziel und arbeitet dann hin. Und wir haben auch richtig vom Charakter so eine geile Truppe gehabt. Oder haben wir jetzt eigentlich noch immer, weil noch viele dabei sind, aber es war eine richtig coole Truppe. Wir haben, glaube ich, Punkterekorde in der Wiener Stadtliga geholt, die wenigsten Tore gekriegt. Ich glaube, richtig viele geschossen. Für mich auch persönlich richtig gut. Ich glaube, Torschützenkönig bin ich geworden und sind dann so aufgestiegen. Und das war dann irgendwie so ein richtig cooler Abschluss. Und wie wir dann aufgestiegen sind, war halt dann die Frage, ob ich in die Regionalliga gehe. Ich habe halt dann davor einen Anruf gekriegt von meinem alten Trainer,
Da
vom
sind wir
Andi
schon wieder
Ogris.
beim Andi
Genau,
Ogris.
ja. Genau. Und der gesagt hat, naja, der hat, glaube ich, im Winter damals übernommen, Stockerau. Und er hat mich dann, kann ich mich noch erinnern, ich bin im Winter da gesessen, also es war eh in dem Meisterjahr. Und habe mir gerade das Bandel gerissen und bin im Spital gesessen, habe aufs MR gewartet, lese ich Andi Ogris. Hebe ich ab und sage, hallo, weißt du, wie es ihm geht und. Und er sagt so, du, wie schaut's aus? Ich brauche einen Stürmer, ich brauche die, willst du zu Stockerau kommen? Habe ich gesagt, du Trainer, zwei Sachen, die ein bisschen schwierig sind. Ich sitze gerade im Spital, haben mir die Bandeln gerissen. Und zweitens, eigentlich bin ich bei Mauer und mag halt die Saison fertig spielen. Und wir sind dann in Kontakt geblieben. Und das war halt immer das Ziel, das war, also, dass ich Meister wäre mit Mauer. Und dann war das Ziel irgendwie abgeschlossen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann probiere ich halt was Neues aus.
Welcher Trainer dich am meisten gefördert hat, brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Oder wer dein Lieblingstrainer ist, das wird der Andi Ogris sein, nehme ich an.
Ja, also ich glaube, wir hatten damals eh bei der Austria schon richtig viele Möglichkeiten. Ich glaube, wenn er nicht damals Amateurtrainer gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch gar nicht in die Kampfmannschaft kommen. Und er hat mich irrsinnig gefördert und ich glaube, er hat mich auch irrsinnig weitergebracht, mich als Stürmer. Er war ja selber Stürmer und ich habe irrsinnig viel mitnehmen können. Also allein schon die Tipps und wie er mit mir dann über Chancen einfach geredet hat. Er hat sich oft dann mit mir, wenn ich eine Chance vergeben habe, das angeschaut und hat gesagt, du, schau, die und die Möglichkeit gibt's. Und ich habe da irrsinnig viel mitgenommen. Und was er halt auch kann, ist, wer, glaube ich, einen Andi Ogris als Spieler kennt hat, weiß, dass er jetzt nicht, ja, jetzt da, also dass er ein bisschen was hinter die Ohren hat oder dass er ein bisschen dreckig ist. Und ich glaube, da hat er mir auch ein bisschen was mitgeben, weil Austria Amateure ist klar, also ist immer so, kommst aus der Jugend und spielst einfach so einen braven Fußball. Und ich glaube, dieser erwachsene Fußball, da gehört auch ein bisschen eine Schlitzohrigkeit dazu oder dass man auch als Stürmer vielleicht nicht nur einsteckt, sondern auch mal austeilt. Und ich glaube, das habe ich dann auch ein bisschen von ihm mitgenommen.
Wie steht der Alexander Vorhang zum Aberglauben, zu Rituale?
Also in der Mannschaft lachen sie schon über mich. Ich glaube, überall, wo ich bin, weiß jeder, dass ich extrem abergläubig bin. Hat auch in Ursprung eigentlich, glaube ich, also dass gewisse Sachen habe ich immer gehabt, weiß nicht, zur rechten Schuh zuerst und weiß nicht, dass man ungefähr das Gleiche isst. Und es war aber dann so, eh in dem Aufstiegsjahr von der Austria, der Andi Ogris ist auch ein bisschen abergläubig. Und es war dann schon so, dass wir, weiß ich nicht, beim Training schon nur mehr das Gleiche gemacht haben, ja, weil wir Siegesserie gehabt haben, wollte man halt nichts verändern und er war eigentlich gleich wie ich und das habe ich dann eigentlich ewig weiter so gezogen und ich scherze auch jetzt immer in der Mannschaft dumm, zum Beispiel am Freitag rede ich mir immer ein, da darf ich mich nicht gut fühlen, weil ich 2 Tage hintereinander fühle mich nicht gut in meinem Alter. Jetzt rede ich mir immer ein, dass ich am Freitag richtig schlecht drauf bin und dann am Samstag, wenn wir dann Match haben, bin ich wieder beieinander.
Dazu habe ich einfach an Mannschaftskollegen befragen müssen und schlussendlich haben wir da Marco Eberl, auch schon ein langjähriger Wegbegleiter von dir eigentlich jetzt, zwei, drei
Ja,
Jahre,
stimmt.
eine Sprachnachricht geschickt.
Servus, Frankie. Tschüss. Was gibt es über Frankie zum Sagen? Was vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, ist der Aberglaube. Zum Beispiel nicht stark. Zum Beispiel beim Massieren muss jeder die gleiche Reihenfolge wie beim letzten Spiel, wenn das ein Sieg war, muss der dieselbe Reihenfolge einhalten. Und dann zum Beispiel beim Aufwärmen, wenn defensiv gegen offensiv so Ballhalter spielen, müssen dieselben Leute die Leibern haben wie letzte Woche. Und bei der Schussübung zum Beispiel schießt er immer den ersten Ball. Und wenn er trifft, dann immer meistens. Also sowas in der Stadtliga. Und In den letzten Schuss beim Aufwärmen muss ich immer verschießen, weil sonst bringt das Pech. Viel Spaß euch zu noch.
Ich habe ja auch nichts gegen Rituale und an Aberglauben, aber das ist nicht mehr Frank.
Na, es hat sich dann irgendwie so einbürgert, gewisse Sachen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ein paar eigentlich komplett mitziehen. Also es war dann so, ja, beim Massieren, ich bin Erster, weil wir haben gewonnen und Frankie hat gesagt, wir lassen das jetzt so. Und irgendwie hat sich das dann irgendwie so einbürgert und die Leute haben dann schon zum Teil selber die Leiberl genommen, die Verteidiger, und haben gesagt, naja, jetzt haben wir gewonnen, jetzt müssen wir wieder die Leiberl anziehen. Also ich habe da ein bisschen die Mannschaft angesteckt. Und es ist aber so, ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich habe Rituale, aber es ist jetzt für mich kein Halsbruch, wenn einmal irgendwas anders läuft. Also das muss ich dazu sagen. Aber ich finde es halt lustig und irgendwie kann man sich dran anhalten und ja.
Bereitest dich auch irgendwie mental auf eine Partie vor? An einem Freitag ist wahrscheinlich schwierig, so wie jetzt letzte Woche gegen Machfeld, da warst du in der Arbeit und bist dann aufs Match gefahren. Hast du übrigens ein Elfer-Tor geschossen. Das muss das 102. Tor gewesen sein in der Regionalliga Ost.
Ja, genau.
Wie bereitest dich da mental vor? Sagen wir, du gehst um 14 Uhr von der Arbeit heim, mal am Freitag oder ein bisschen früher. Dann gehst du heim, wie schaut dein Tag dann weiter aus bis zum Treffpunkt?
Ja, meistens gehe ich heim und ich schlafe kurz, also ich mache so ein kleines Powernap. Das ist eigentlich auch ein bisschen ein Ritual. Aber sonst habe ich eigentlich jetzt nicht viel. Also ich esse dann meistens so eine Kleinigkeit noch und dann fahre ich aufs Match. Also so richtig, da jetzt so einen richtigen Ablauf habe ich nicht oder habe ich jetzt nicht viel. Also ich sehe das eigentlich immer gelassen, auch so von der Vorbereitung. Ich meine, natürlich geht man ein bisschen das Spiel durch, aber ich lasse meistens das Match ein bisschen auf mich zukommen und freue mich meistens. Also ich freue mich eigentlich immer aufs Match. Bin ein bisschen ein Wettkampftyp, also eigentlich so
Bist kein
Trainingsweltmeister bin ich
Trainingsweltmeister,
keiner.
gell? Genau.
Na, überhaupt nicht. Also ich glaube, das wäre ich auch nicht mehr. Nein, ich bin ein irrsinniger Wettkampftyp. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel im Training 11 verschießen würde, ich glaube, ich würde von 10 wahrscheinlich 8 verschießen. Im Match habe ich dann irgendwie die Spannung und freue ich mich hier nicht drauf. Und ich glaube, dass ich im Match immer besser bin als eigentlich im Training.
Gibt es einen Innenverteidiger in der Regionalliga Ost, wenn du jetzt an die letzten Jahre denkst, den du besonders respektierst oder der da, ja, Schwierigkeiten
Boah,
bereitet?
schwierig. Ich glaube, in meiner Zeit habe ich gegen so viele Verteidiger schon gespielt und so richtig rauspicken. Ich meine, ich habe auch selber mit ihm zusammengespielt, deshalb zum Beispiel der Luka Gusic, damals bei Ebersdorf und ich glaube, ganz am Anfang, wie ich Gaming-Spieler war, bei Solna und Stadlauer und jetzt eben beim Sportclub. Und richtig, richtig cooler Typ, aber gegen ihn spielen ist nicht immer leibend. Und gegen wen habe ich auch noch nicht gern gespielt? Ja, meistens gegen einen Chandl, Jürgen, habe ich auch nicht gern gespielt, weil er hat meistens bei Mannschaften gespielt, wo wir verloren haben oft, weil er immer bei guten Mannschaften gespielt. Und ja, die ist ein gutes Timing für Tackling gehabt und da habe ich einige über die Socken gekriegt. Kann mich erinnern, ja.
Wenn du nochmal zurückdenkst, jetzt an die FAC-Zeit oder Stripfing, wo du da eine Dorflaute gehabt hast, vielleicht oder jetzt nicht so viel getroffen hast, wie hast du dich da wieder rauskämpft aus so einer Situation? Auch vielleicht für die jungen Zuhörer, für die jungen Stürmer, die zuhören.
Ja, ich habe gemerkt, wenn man Dorflaute hat, je verbissener man wird, desto schlechter ist es eigentlich. Und es ist so die natürliche Reaktion, wenn man Stürmer nicht trifft, dass man es dann nicht zwingen will. Und habe ich auch gemacht. Und eigentlich war das immer das Schlechteste. Ich glaube, mal einfach weitermachen, an sich selber glauben, nicht an alles zweifeln und immer ein bisschen am Stürmer-Instinkt einfach festhalten und dieser erste Gedanke einfach durchziehen und nicht versuchen, zu viel nachzudenken. Ich glaube, das hat mir dann immer geholfen. Und was ich dann auch gern gemacht habe, ist, ich habe mir am Fünfer die Bälle aufgelegt und habe es einfach ins leere Tor geschossen, einfach nur um das Feeling zu kriegen, wieder Ball im Netz zappelt. Und weil das für mich als Stürmer oder allgemein im Fußball immer das schönste Gefühl ist, wenn er einen Ball reinhauen kann. Und so habe ich dann irgendwie versucht, dann aus solchen Sachen immer rauszukommen. Also locker bleiben, einfach weitermachen und irgendwann kommt es dann wieder.
Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir trotzdem noch ja, ein bisschen aufs Nationalspielerprofil schauen. Gibt es da ein Spiel, was da extrem in Erinnerung geblieben ist?
Boah, einige. Ich glaube, so EM-Qualis haben wir gespielt. Wir haben uns leider nie für eine richtige Endrunde qualifiziert. Ich muss sagen, so richtig Spiele. Es ist mir fast jedes in Erinnerung, was ich so, weil ich es richtig besonders gefunden habe, irgendwie da dabei zu sein und in Österreich zu vertreten und eigentlich zu, sagen wir mal, den besten Spielern von dem Jahrgang in ganz Österreich zu gehören. Und es war irrsinnige Ehre.
Also die meisten Spiele hast du gemacht für die U19.
Genau, ja,
Das waren
genau.
8 Spiele, da hast du sogar 5-mal getroffen.
Ja,
Da hast du einen
ein paar
Doppelpack geschnürt gegen
Tore.
Finnland, gegen Bulgarien zum Beispiel.
Genau, die Spiele hätte ich jetzt noch, ich glaube, damals sogar in Dreiskirchen gespielt. Und die Spiele wären mir da auch ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, meine erste EM-Quali, also in Ungarn, also eigentlich jedes Spiel war irgendwie besonders und jedes Tor umso schöner. Also es waren wirklich Momente, wenn du die Bundeshymne hörst, und draußen stehst. Also es war richtig cool.
Frankie, und bei Stockerau, glaube ich, hast du einen ganz besonderen Masseur gehabt, über den müssen wir noch kurz reden. Ich glaube, der Minze Karl war bei
Ja, Minze Karl, ja.
dir. Ich habe es leider verabsäumt, ihm zu beten, dass er mal ein Sprachnachricht schickt, weil ich bin jetzt erst drauf gekommen, wie wir über Stockerau geredet haben. Weil bei Machfeld auch, mit dem habe ich auch ein gutes Verhältnis gepflegt. Wie bleibt da der Minze Karl in Erinnerung? Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch bei Stockerau ist. Aber wie wichtig sind noch solche, ja, Charaktere oder Betreuer am Team?
Ich glaube, extrem wichtig. Ich glaube, dass das oft unterschätzt wird, was ein Masseur, ein Zeugwart, manchmal auch ein Co-Trainer, unter Anführungszeichen, was die eigentlich ausmachen, weil die sind ein bisschen nicht nur ihrer Tätigkeit gehen sie nach, sondern sind auch ein bisschen zum Teil Psychologen, was du dich ausweinen kannst. Also, und meistens, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich Masseure gehabt habe, die wirklich einen guten Schmäh gehabt haben oder einen Schmäh haben. So wie der Karli ein richtiger Stimmungsmacher, wenn er dann um und um schreit vorm Spiel mit der Minze. Na, ich glaube, das macht gerade ein Fußballteam aus und die sind wirklich wichtig und ich habe wirklich so leibende Leute kennengelernt und auch Co-Trainer zum Teil. Das wird ein bisschen unterschätzt, leider von Vereinen, dass das Drumherum eigentlich manchmal sogar wichtig ist als andere Sachen.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde mich jetzt interessieren, wer war denn dein bester Mitspieler? Fällt dir da sofort einer ein, wo du sagst, im Training, im Match, der war tatsächlich der Beste?
Schwierig, ich glaube. Ich war in einem relativ guten Nationalteam und ich habe mit Spielern gespielt, wie, weiß ich nicht, mit einer Marcel Sabitzer, mit einem Alessandro Schöpf und weiß nicht noch. Also, das waren sicher Leute, Louis Schaub war damals auch richtig, richtig gut. Wenn ich so jetzt eigentlich an die Zeit denke, wie ich Mitspieler, die ich tagtäglich erlebt habe, waren eigentlich der Manfred Zakaria und für mich eigentlich einer der besten, weil ich mich noch richtig gut mit ihm persönlich verstanden habe und am Spielfeld, war der Fizi. Ich glaube, er hat einen richtigen Austrianer verkörpert mit seinem Spielwitz, was der körperlich nicht der Beste, aber ein Gefühl im Fuß, was seinesgleichen sucht. Ja.
Frankie, wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Sportlich, privat und beruflich. Vater bist du, glaube ich, noch nicht.
Du, wo ich sehe ich mich in 5 bis 10 Jahren? Wahrscheinlich fußballerisch werde ich nicht mehr aktiv sein. Da bin ich schon zu alt. Ich schleppe jetzt schon verletzt die Wehwehchen mit. Also vielleicht einmal, weiß nicht, jetzt würde ich reinschnuppern als Co-Trainer oder sowas. Habe es mir früher nie vorstellen können, jetzt vielleicht. Privat, hoffentlich ändert sich nicht viel. Bin schon lange mit meiner Freundin zusammen. Das soll weiterhin so bleiben. Und beruflich hoffe ich eigentlich auch, dass sie jetzt nicht allzu viel ändert.
Ja, Frankie, dann bedanke ich mich bei dir fürs Zeitnehmen und wie immer der Gast das Abschluss war.
Gut, danke für die Einladung. Richtig, richtig cool, dein Format und dass du ein bisschen die Regionalliga vorstellst. Und wie gesagt, danke, dass ich ein Teil von dem sein habe dürfen.
Ich sage danke und ich hoffe, es war eine erfolgreiche, ja, Zoom-Premiere. Dann Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die 45. Folge von Korwalds Podcast, die Drittliga-Akustik und ich hoffe, wir hören uns bei der 46. Folge wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.